Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu einem Kritikergespräch hier im Deutschlandfunk im Büchermarkt zur deutschen Literatur. Heute mit Katharina Teutsch und Tobias Lehmkuhl, beide Kritiker in Berlin. Herzlich willkommen. Wir beginnen nicht mit neuer Literatur, sondern mit einem Buch über Literatur, mit Literaturgeschichte, mit erzählter Literaturgeschichte und kommen in einem zweiten Teil dann zu einem sehr interessanten Stück wirklich neuer deutscher erzählender Literatur im engeren Sinne. Was wir uns vorgenommen haben zunächst, ist ein Buch über Marcel Reich-Ranicki und Günter Grass, über deren Verhältnis zueinander. Wenn man den Titel des Buchs nennt, hat man im Grunde auch schon eine Vorentscheidung des Autors für die Dramaturgie des Buchs. Es heißt nämlich Das Duell, die Geschichte von Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki. Geschrieben hat es Volker Weidermann, Literaturredakteur des Spiegel. Manche kennen ihn aus dem Literarischen Quartett, dessen Leiter er ist. Volker Weidermann also und die Geschichte dieser beiden. Überzeugt überhaupt die Idee, diese beiden über mehrere hundert Seiten aneinander zu binden, wie ein Ehepaar und zu unterstellen, dass sie auch aufeinander bezogen gelebt und gearbeitet haben?
Also die Idee ist natürlich schon einleuchtend und Volker Weidermann, wer so ein bisschen verfolgt hat, was er sonst noch so geschrieben hat in den letzten Jahren, ist ja jemand, der sehr gut zuspitzen kann, der ein sehr feines Gespür für historische, dramatische Stoffe, die sich an einzelnen zeithistorischen Personen aufhängen hat. Und er lässt jetzt ja diese Biografien dieser zwei Jahrhundertmänner, Günter Grass, also ein echter Nationalschriftsteller, vielleicht der letzte, den wir haben in der deutschen Literatur, und den letzten Großkritiker Marcel Reich-Ranicki, die Leben dieser beiden Jahrhundertpersönlichkeiten lässt er gekonnt aufeinander zusteuern, um auch die Verwerfungen und die Abgründe des 20. Jahrhunderts anhand dieser beiden Schicksale zu erklären und erzählen. Die kommen beide von der Weichsel, sind beide in dem deutsch-polnischen Milieu angesiedelt. Reich-Ranicki überlebt den Holocaust im Versteck in Polen, kommt nach Deutschland, macht eine vollkommen unwahrscheinliche Karriere dort, eben als wichtigster Literaturagent und Literaturmanager im Grunde in der Bundesrepublik. Und Günter Grass kommt eben aus Danzig und schreibt mit der Blechtrommel den großen Roman der deutschen Nachkriegsliteratur. Also insofern, um die Frage nochmal aufzunehmen, das macht absolut Sinn, die beiden gegeneinander zu stellen und diese beiden Biografien parallel laufen zu lassen, um zu schauen, was sich dann daraus entwickelt.
Laufen sie denn parallel oder sind sie nicht sozusagen in einer Form von Ähnlichkeit und Kontrast aufeinander bezogen? Also in diesem Buch. Der eine in Danzig geht, um es mal ganz direkt herauszusagen, geht als Jugendlicher in die SS, der andere im etwas fortgeschrittenen Alter, ist im Warschauer Ghetto und muss untertauchen und kämpft um sein Überleben. Ist das legitim, die Dinge so miteinander ins Benehmen zu setzen, in Ähnlichkeit und Kontrast? Man muss ja sagen, 100 oder 150 Seiten begegnen die sich gar nicht, werden die Leben ja so erzählt, sozusagen, als ob sie schon imaginär aufeinander bezogen gewesen wären, immer schon.
Ja, legitim ist das, denke ich, durchaus auf jeden Fall etwas so dramatisch aufeinander zulaufen zu lassen. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich finde, es ist für mich auch ein bisschen eine Erzählung aus einer anderen Zeit. Ja, es ist eine Literaturwelt, wie sie heute überhaupt nicht mehr existiert. Es gibt keine Großkritiker dieses Kalibers mehr. Es gibt auch nicht mehr die Großschriftsteller, die auch noch große Bucherfolge feiern. Und von daher hat dieses Buch auch ja fast etwas Nostalgisches an sich. Und es gibt eben auch diese Dramaturgie, die ihre Probleme hat. Sie haben es angesprochen, sie laufen 150 Seiten aufeinander zu und dann erst treffen Grass und Reich-Ranicki überhaupt zum ersten Mal aufeinander. Und bis dahin wirkt es allerdings doch wie ein braves Referat. Also Volker Weidermann nimmt sich natürlich die Autobiografie von Grass und vor allen Dingen die Autobiografie von Reich-Ranicki als Vorbild und schreibt an diesen Autobiografien eigentlich entlang. Und das hat am Anfang, finde ich, vor allen Dingen auch etwas Hölzernes, Braves, etwas von einer Fleißarbeit an sich.
Man trifft sich dann in Warschau 1958, ein Treffen, das, wenn überhaupt, legendär, denn deshalb, weil überhaupt gar nichts passiert. Man redet einander vorbei, Grass ist offenbar betrunken und Reich-Ranicki weiß nicht, was er mit diesem Lümmel anfangen soll.
Er hält ihn für einen bulgarischen Agenten.
Mit Messer in der Tasche, womöglich.
Ja, es ist überhaupt die Frage, wer ist der Sympathische? Wer von beiden ist vielleicht überhaupt sympathisch oder wer ist der Sympathischere? Weil natürlich der bulgarische Agent, ich finde, das ist eigentlich eine charmante Formulierung, die auch zwar von Reich Ranicki stammt, aber für mich zumindest den Grass irgendwie charmanter dastehen lässt. Ich glaube allerdings, dass die Sympathien von Weidermann tatsächlich eher auf der Seite Reich Ranickis liegen. Also vielleicht sieht er sich auch, er war ja auch Chef des Literaturteils der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, vielleicht sieht er sich auch ein bisschen in der Reich Ranicki-Nachfolge, aber da gibt es so eine leichte Schlagseite vielleicht pro Reich Ranicki.
Ich habe sie auch eigentlich eine ganze Weile unterstellt, dann habe ich gemerkt, ich will sie unterstellen und muss am Ende sagen, dass vielleicht ein Gran davon vielleicht ist, aber eigentlich hat das ganz gut gemeistert. Also er kann schon die Probleme, die die Biografie von Ranicki aufwirft, sehen. Er kann das Herrschsüchtige sehen, er kann das Inkorrekte sehen. Also so einseitig ist er letztlich in seiner Parteinahme nicht vorteilhaft.
Das finde ich auch. Was mich letzten Endes ein bisschen gestört hat, also ich muss sagen, erstmal Lob vorausschicken. Ich finde, das Ganze ist schon irgendwie virtuos und schmissig geschrieben. Und für jemanden, der vielleicht nicht so tief in der Materie wie wir Kritiker da drin steckt, liest sich das gut weg. Man versteht eine Menge auch über den Literaturbetrieb und über literatursoziologische Hintergründe der Bundesrepublik. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass Weidermann sich dann doch so relativ unkritisch irgendwie so parasitär an diese großen goldenen Zeiten. Tobias Lehmkuhl hat vorhin gesagt, das ist ein bisschen nostalgisch, das Buch, das finde ich eigentlich fast untertrieben. Ich finde, es hat was Adorierendes. Also er ist ja sozusagen ein Teilnehmer des Literaturbetriebs einer ganz anderen Generation, in der es diese großen Männer auf beiden Seiten einfach nicht mehr gibt. Das scheint er auch so ein bisschen zu bedauern und er wanzt sich da so ein bisschen heran an die Größe und an den Glanz und auch an den Größenwahn seiner Protagonisten. Und das hat ein bisschen was Klebriges. Du hast gesagt, Fleißarbeit. Ich fand es ein bisschen klebrig, weil es so gar keine eigene Haltung all dem gegenüber zu erkennen gibt, sondern sozusagen nur so eine Paraphrase der Größe. Ja. Und die beiden werden sozusagen auf einen Sockel gestellt und als Statuen behandelt und werden dort auch nochmal bestätigt von Volker Weidermann. Und es wird eben keine kritische Hinterfragung, auch das Kleinliche, das, was ja auch immer mal wieder so aufscheint, wie die sich dann gegenseitig bekriegen und sich aber auch ständig wieder aufeinander beziehen, nicht nur in Rezensionen, sondern Grass benutzt ja auch die Biografie von Reich Ranicki wiederum in einem eigenen Roman. Also es gibt eine ganz große Bezüglichkeit und da hätte er meiner Ansicht nach ein bisschen mehr Kapital draus schlagen können.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, wie Sie sagten, es hat etwas Parasitäres, wie Volker Weidermann mit seinem Stoff umgeht. Es, also bis in den Stil hinein. Ich glaube, dass er auch versucht, immer wieder Kapital aus den dramatischen Umständen und, zu schlagen und vor allem in den dramatischen Umständen des Lebens von Reich Ranicki. Und es ist hier eine Stelle, die ich vielleicht mal beispielhaft vorlesen möchte. Es geht darum, dass Reich Ranicki diese 3 Jahre sich, oder ich weiß gar nicht mehr wie lange, 455 Nächte verstecken konnte. Und dann beginnt Weidermann ein Kapitel so. Das ist das Märchen von 455 Nächten. Die Geschichte vom Setzer Bolek Gawin und seiner Frau Genia, die in einem kleinen Häuschen in einem Vorort von Warschau mit ihren 2 Kindern lebten und die im Sommer 1943 beschlossen, 2 Menschen bei sich aufzunehmen, die nach dem Willen des mächtigsten Mannes der Welt sterben sollten. Sie riskierten dafür ihr Leben, sie haben gesiegt. Das ist ein Pathos und ein triumphales Pathos, was ich unangemessen finde, also das Weidermann sich dessen so bedient.
Das war ja meine ursprüngliche Frage eigentlich, ob seine Art der Raffung der Ereignisse, der Dynamisierung und dann der Artikulation in einer quasi, wenn man so will, pseudo-expressionistischen Sprache, die so ein Dabeisein suggeriert, nicht unlauter ist bei einem solchen Text. Nicht im Roman, aber wenn ich versuche, wirklich eine abgelaufene Lebenszeit historisch einzubetten, alles sozusagen derart flur zu bereinigen, dass genau immer so die maximale Spannung, die maximale Erregung, die maximale emotionale Berührung zwischen diesen beiden Polen stattfindet. Selbst wenn sie sich noch gar nicht kennen, ist das schon so. Unterschlägt es nicht unendlich viel, wenn man so will, an nicht fokussiertem historischem und persönlichem Material, so dass es fast schon dabei ist, falsch zu werden.
Ja, und vor allen Dingen, was mich auch ein bisschen geärgert hat, ist, dass Weidermann immer so ein bisschen mit der Geste desjenigen, der irgendwie keine eigene Meinung zu den Dingen haben will, aber dann immer mal so mit einer Nadel so reinsticht, wie so zwei Nachbarinnen, die sich im Treppenhaus treffen und hinter vorgehaltener Hand so sagen, ach, ist ja ganz schlimm, die Frau Müller, die ist ja ganz schlimm krank, haben Sie gehört? Man gibt sich so betroffen, aber eigentlich berauscht man sich so ein bisschen an der neuen Information, über die man irgendwie vielleicht noch nicht so viel weiß. Und so ein bisschen verfährt er eben auch zum Beispiel, als er schildert, wie Reich Ranitzky zur FAZ kommt. Ja? Und der damalige Leiter des Literaturressorts, das war Friedrich Sieburg, wie der ihm sozusagen jetzt als Vorgesetzter entgegentritt. Und das ist jemand, der in die NS-Ideologie verstrickt war. Also einer derjenigen, die im kommunikativen Beschweigen der Nachkriegszeit dann einfach gut, wohl integriert weitermachen konnte. Der einen sehr klassizistischen Literaturgeschmack hatte, der alles, was sozusagen mit der Gruppe 47 assoziiert wird, auch gar nicht wahrgenommen hat und nicht wahrnehmen wollte. Und der Jude Reich Ranitzky trifft jetzt als freier Mitarbeiter auf diesen Sieburg. Das piekst der Weidermann so ein bisschen an, so nach dem Motto, da steckt doch irgendwie so ein bisschen was, so ein bisschen Kapital drin. Aber dann redet er gar nicht weiter darüber. Er analysiert das nicht.
Und er deutet einen gewissen Opportunismus von Reich Ranitzky an, der darüber hinweg sieht, weil er ahnt, er kann bei der FAZ sozusagen Karriere machen.
Ja, aber er deutet aber auch an, was das natürlich für Reich Ranitzky auch für eine Zumutung bedeutet haben mag. Aber er bleibt dann dabei, das irgendwie immer nur so anzudeuten, in einem raunenden Ton, so ein bisschen konspirativ
darauf hinzuweisen. Wir erfahren nicht wirklich etwas über Reich Ranitzky und das liegt auch daran, dass Weidermann ihn nicht als Literaturkritiker im Grunde ernst nimmt. Er sagt, er ist ein wichtiger Literaturkritiker, sagt immer wieder, er liebt die Literatur und er hat diese ganze deutsche Literaturgeschichte so verinnerlicht, aber er sagt nichts über die Literatur, also über das eigentliche Werk Marcel Reich Ranitzkys sagt er nichts. Also
das ist ein bemerkenswertes Datum, dass der Literaturkritiker als Literaturkritiker, also im unmittelbaren Sinn, im handwerklichen, im praktischen quasi gar nicht vorkommt. Also das muss man ja mit Erstaunen festhalten.
Weidermann interessiert sich für die Macht. Weidermann interessiert sich in diesem Buch, was er hier geschrieben hat, nicht über Literatur, sondern es interessiert an zwei großen, wichtigen Männern des bundesrepublikanischen Literaturbetriebs.
Richtig, aber hätte er nicht das tun müssen, wenn Günter Grass sein Leben lang eigentlich nur drei Wendungen für Ranitzky übrig hat. Am Anfang sagte er, er ist ein Stalinist. Nachher hat er es ein wenig milder gesagt und hat gesagt, er hat die Kriterien des sozialistischen Realismus. Und am Ende hat er nur noch so zynisch gesagt, der Mann, der sich für ein Quartett hält. Das waren Formeln, die sich das ganze Leben durchgezogen haben. Grass hat ihn immer so genannt. Wenn man aber Grass als Gegenstand hat und der sagt, das sind die Kriterien des sozialistischen Realismus, müsste man doch zwangsläufig einmal nachfragen, was sind denn Kriterien von Reich Ranitzky? Ja. Wie funktionieren die? Das kommt ja nicht vor in dem Buch. Das ist doch auch eine Seltsamkeit.
Aber ich glaube, das interessiert ihn einfach nicht. Also ich will auch mal eine Stelle aus dem Buch zitieren, die so ein bisschen symptomatisch ist. Wie Weidermann sich eben an der Größe dieser Männer berauscht. Am nächsten Tag geschieht dann deutsche Literaturgeschichte. Da geht es um das berühmte Treffen der Gruppe 47, als zum ersten Mal aus der Blechtrommel gelesen wird. Also am nächsten Tag geschieht dann deutsche Literaturgeschichte unter Hirschgeweihen. Zunächst sehen wir zwei Raketen am Start, plötzlich in den Himmel des literarischen Ruhms geschossen, aus einem Heizungskeller in Paris und einem Geheimkeller bei Warschau, hoch hinauf, wo alle sie sehen können und bewundern und fürchten. Also da merkt man diese Begeisterung einfach für diese zwei männlichen Raketen, ja, die da so viel Einfluss und so viel Macht hatten in der Bundesrepublik.
In dem Zusammenhang, Herr Winkels, ergibt Ihre Anfangsfrage ja wirklich Sinn. Was insofern ist es eine gute Doppelung, diese beiden zusammenzutun, dass beiden um Macht geht. Ja, bei Marcel Reich-Ranitzky wird es in diesem Buch noch deutlicher als bei Grass. Aber auch bei Grass ist ja ein ganz starker Machtwille da. Und es wird an einer Stelle so ein bisschen insinuiert, er wolle am liebsten Außenminister werden. Ja, also das wäre im Grunde sein geheimer Wunsch gewesen, dass er Außenminister wird und wirklich auch politische Wirkung hat. Und
nicht er wollte nur sich Willy Brandt als Diplomat im Ausland verdingen lassen.
Genau, also. Und ich finde, da geht Weidermann aber auch nicht weit genug. Dem geht er nicht ausreichend nach. Und da denkt er auch nicht ausreichend drüber nach.
Jetzt sind die beiden gestorben 2013 und 2015. So wie wir gerade sprechen, hört sich das so an, als ob wir über Goethe und Schiller sprechen. Also ein abgeschlossenes Gebiet der deutschen Literaturgeschichte. Das war vorgestern. Also da waren die noch da. Also Grass mit seinem Israel-Gedicht, Reich Ranitzky mit seinen wöchentlichen Kommentaren zur Lage der Nation. Es ist nicht so tief vergangen, wovon hier die Rede ist, wie wir zu glauben meinen, wenn wir das lesen.
Doch. Ich glaube, dass Reich Ranitzky und Grass die letzten 20 Jahre ihres Lebens eigentlich Medienphänomene waren, aber nichts mehr mit der deutschen Literatur im engeren Sinne zu tun hatten.
Ist das auch Ihre Meinung als Kritikerin? Ich meine, wir haben ja auch ein Verhältnis zu Marcel Reich-Ranicki, jetzt alle drei aus beruflicher Nähe. Grass ist unser Gegenstand, aber Marcel Reich-Ranicki ist ja auch jemand, an dem man eine Frage stellt, weil er auch als Kritiker gearbeitet hat. Erleben Sie das auch und haben Sie das immer schon erlebt als etwas von vorgestern, wo es sich gar nicht lohnt zu fragen, was sind da eigentlich die Prinzipien, nach denen gehandelt und geurteilt wird, Frau Deutsch?
Also ich würde die Frage noch mal ein bisschen anders aufgreifen. Ich glaube, dass Volker Weidermann einfach Repräsentant einer Generation ist, die massiv mit den Veränderungen auf dem Buchmarkt, den veränderten Lesegewohnheiten und irgendwie dem Machtabfall des literarischen Feldes konfrontiert ist. Und aus dieser Perspektive, natürlich ist es noch nicht so lange her, das sind zwei sehr alte Herrschaften gewesen, die hochbetagt gestorben sind, aber aus dieser Perspektive kommt es einem unendlich weit entfernt vor. Und die ganze Geschichte beginnt ja auch schon in den 50er Jahren. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist die Geschichte der 50er, 60er und 70er und der Literaturkritik und der Literaturszene dieser Zeit. Und insofern ist es schon historisch, wenn wir uns anschauen, was seit der Digitalisierung eigentlich alles auf dem Lesermarkt passiert ist.
Insofern ist das Buch und auch unser Gespräch, es ist pietätvoll gemeint, auch ein Begräbnis erster Klasse für eine bestimmte Art, mit Literatur umzugehen. Und das zwei Helden sagen, dieser ja. Geschichte. Wir müssen aber noch, wir dürfen auch noch in die Gegenwart unmittelbar gehen und ein Stück Literatur betrachten, wenn es im engeren Sinne als literarisches Werk verstanden werden kann. Es ist auch ein Bericht, nämlich Katja Oskams Marzahn Mon Amour, das von offenbar ihren eigenen Erfahrungen als Fußpflegerin handelt. Ein ungewöhnliches Thema für die erzählende Literatur, Herr Lehmkuhl.
Ja, so ungewöhnlich vielleicht gar nicht wirklich. Nun, ich kenne tatsächlich noch keine Fußpflegerin, aber es gibt so eine gewisse Tradition der ja Berliner Sozialstudie von unten gerade ausgeführt von Frauen. Also es sind Frauen, die sich gerne das kleine Berlin im Grunde, das Zille-Berlin auch der 80er, 90er Jahre vornehmen. Ich denke da an Irina Liebmann, die über ein Berliner Mietshaus, ich glaube schon in den 80er Jahren geschrieben hat, also daran im Grunde so eine erzählerische, literarische Studie durchgeführt hat. Annette Gröschner macht das seit 20, 30 Jahren, dass sie im Grunde eine Chronistin auch des Prenzlauer Bergs geworden ist.
Eine Freundin von Katja Oskamp im Übrigen.
Und Katja Oskamp nun.
Und Katja Lange-Müller darf man auch ein bisschen dazu rechnen, die übrigens alle drei miteinander engstens befreundet sind. Ne? Katja Lange-Müller, die auch über Druckereibetriebe und Arbeitsprozesse in der DDR geschrieben hat.
Also wenn wir schon diese Liste hier aufmachen, will ich auch noch jemanden hinzufügen. Anke Stelling, ja, die ja jetzt auch über die Prenzlauer Berg Baugruppen Bohème geschrieben hat, ist auch befreundet mit Katja Oskamp.
Also nehmen wir es ein bisschen auf Pass pro Toto, was wir jetzt gerade besprechen.
Aber Katja Oskamp ist schon noch ein spezieller Fall, das stimmt. Sie ist Erzählerin, sie hat, ich glaube, drei Bücher zwischen 2003 und 2010 etwa veröffentlicht. Offenbar hat es dann gehapert mit der literarischen Karriere. Sicherlich hat es dann auch irgendwann am Geld gehapert und sie ist dann Fußpflegerin tatsächlich geworden, 2015, wenn ich das richtig gelesen habe, und ist dann in einer Fußpflege, ich glaube auch so ein bisschen Kosmetikstudio-Praxis in Marzahn, 13 Tramstationen von ihrer Heimat, schreibt sie, eingestiegen, beziehungsweise hat sich anstellen lassen und arbeitet auch wohl heute noch eben dort als Fußpflegerin.
Hat sie gemacht zur
Fußpflege. Was natürlich bedeutet, sie ist nicht als Reporterin irgendwo hingegangen, hat ein fremdes Milieu kennengelernt. Nein, sie ist wirklich inzwischen Teil dieses Milieus.
Ja, aber sie ist nicht wie der Papst, der einmal im Jahr die Füße eines armen Bootsflüchtlings wäscht, sondern sie ist nicht jeden Tag, aber mehrere Tage die Woche 8 Stunden ununterbrochen mit sehr verunstalteten Füßen alter Menschen beschäftigt. Wie kann das zu einem interessanten und, wie ich auch jetzt mal vorauseilend sage, ziemlich gelungenen, bearbeiteten Stoff werden?
Naja, es ist ja erstmal ein großes Verdienst, überhaupt über diese Leute zu schreiben, die entweder unter einem großen Klischee ächzen, was man sich irgendwie so von Berlin, Marzahn, Hellersdorf macht, die Plattenbauten, die Rentner in ihren beigen Windjacken. Also das ist ja irgendwie auch so ein Schreckensbild schon fast. Und auf der anderen Seite sind das ja aber auch Menschen mit interessanten Biografien, nicht unbedingt alles irgendwie gescheiterte Biografien. Und sie lernt einfach da unheimlich viele Menschen kennen, die in ihren Salon kommen, und es ist immer die gleiche Schreibhaltung, also sie kniet vor ihren Klienten, die packen ihre Füße aus und dann entsteht irgendwie ein Dialog, ja, zwischen dieser Fußpflegerin Katja Oskamp und ihren Klienten, die meistens regelmäßig zu ihr kommen, einmal im Monat oder so, um sich ihre Füße machen zu lassen. Und dabei, wie beim Friseur oder so, erfährt man halt so das eine oder andere. Und ich würde sagen, also das ist kein wirklicher Roman, in dem sie sich als Ich-Figur in irgendeiner Weise involviert und verstrickt mit diesen Menschen. Also es bleibt ein bisschen ein Konstrukt. Sie ist die Fußpflegerin, sie hört zu und sie schreibt auf, was sie diese Menschen erzählen von ihrem Leben, was sie preisgeben. Sie denunziert sie an keiner Stelle, weil Tobias Lehmkuhl hat es ja gesagt, sie ist selbst inzwischen Teil dieses Milieus. Sie hat wirklich eine ganz große Wertschätzung und Liebe auch für diese Menschen. Gleichzeitig gibt sie sich aber ja auch nicht preis. Also wir erfahren über Katja Oskamp und was sie so denkt und fühlt relativ wenig. Aber wir erfahren etwas aus dem Leben eines geschassten SED-Funktionärs, einer Krankenschwester, alle möglichen Plattenbaubewohner eben. Das war übrigens das größte Plattenbaugebiet der DDR. Wir erfahren auch ein kleines bisschen was über dieses Plattenbaugebiet und überhaupt über das Leben in der Platte und diese Sozialstrukturen. Also das macht sie eigentlich wirklich auf eine sehr charmante Art und Weise deutlich.
Daraus ergeben sich zwei Fragen für mich, Herr Lehmkuhl. Einmal pro Kapitel haben wir einen Fußkunden, dessen Leben wir zu verstehen meinen. Also es sind ja nicht nur Impressionen, was der gerade mal so sagt, sondern es sind ja Tiefenporträts, die zurückreichen oft bis in die Traumata der Kindheit der jeweiligen Personen oder ihre politische oder militärische Verpflichtungen, die sie in der DDR hatten. Also sehr, sehr ausgefeilte Porträts, wie ich finde. Und das andere ist eben die Frage von Frau Teutsch, wie kommt, das wäre die Frage, ist es ein potenzieller Roman? Wie kommt die Erzählerin eigentlich vor? Dass sie nicht vorkommt, stimmt auch nicht. Es gibt Kapitel, wo sie Ausflüge macht mit ihren Kolleginnen, wie sie die Ausbildung beschreibt, wo sie als Person vorkommt. Das sind zwei Fragen. Also wie kommt sie vor und wie kommen ihre Kunden vor?
Ich glaube, ich würde auch sagen, sie kommt durchaus vor als Person, vielleicht nicht als individuelle Person, sondern als so eine Art Archetyp der unsichtbaren Frau. So nennt sie es auch gleich am Anfang dieses Buches. Sie hat die 40 überschritten, die Kinder werden selbstständig. Man weiß vielleicht nicht so recht, wohin. Man weiß nicht, was kommen wird und vergisst schon, was gewesen ist. Und man wird auch nicht mehr so beachtet. Ja, man wird nicht mehr wirklich gesehen. Und das gilt eben nicht nur für sie, sondern auch für ihre beiden Kolleginnen. Das heißt, ihre Chefin und ihre andere Kollegin, die dann im zentralen, mittleren Kapitel dieses Buches einen großen Ausflug, also den Betriebsausflug des Nagelstudios, des Fußpflegestudios, in die Bad Saarower Therme unternehmen. Und man erfährt dann doch eben auch sehr viel über diese Frauen und über die Leben, die sie gelebt haben. Ja, nicht selten ist offenbar der Weg von der Bardame zur Fußpflegerin. Also wenn man es an der Bar nicht mehr schafft, dann kann man dann so einen Salon dann aber doch gut bewirtschaften. Es erzählt aber auch von der großen Willenskraft und von der starken Liebe, die diese Menschen antreibt. Und das ist schon sehr berührend, aber manchmal vielleicht sozusagen auch schon fast zu schön, um wahr zu sein, was diese Frauensolidarität auch untereinander angeht.
Dennoch gibt Katja Oskamp als erzählendes Ich relativ wenig von sich preis. Man hat schon auch immer so das Gefühl, die kommt aus einer anderen Welt und wird da irgendwie früher oder später wahrscheinlich auch wieder hin zurückgehen oder zumindest gibt sie diese andere Welt nicht vollständig auf. Aber was ich wirklich finde, was ihr gut gelingt, sie schreibt ja deutsche Biografien, die wir in dieser Art und Weise so selten zu lesen bekommen. Und ein Beispiel zu geben. Herr Winkels hat es gerade gesagt, das geht ja ganz tief zurück in frühkindliche Traumata der Betroffenen, aber auch in Traumatisierungen der deutschen Geschichte, zum Beispiel die Geschichte einer gewissen Frau Bonkart. Das ist ein kleines Kind gewesen, was aus Ostpreußen vertrieben wurde und dort große, bittere Armut erlebt hat und dann später aus sich nie verheiratet hat und im Grunde so ein Nonnenleben lebte mit äußerster Sparsamkeit. Und ich will eine Stelle zitieren. Um ein bisschen über den Stil zu reden. An Frau Bonkart ist eine Nonne verloren gegangen, eine Nonne ohne Kloster, eine emanzipierte Nonne auf freier Wildbahn, eine Nonne im Plattenbau. Also das sind dann so schöne poetische Verdichtungen, wo sie Menschen ein Denkmal setzt, die wir so als die kleinen Leute von Marzahn-Hellersdorf vielleicht irgendwie uns vorstellen. Aber so genau wollen wir es dann letztlich auch gar nicht wissen.
Ich darf aber Ihren Beiträgen entnehmen, dass Sie das Buch durchaus schätzen. Das unbedingt. War ein wohlwollendes Urteil. Wenn Sie nichts Gegenteiliges sagen, müssen wir.
Mir hat's sehr gut gefallen. Es ist ein kleines, feines Buch.
Ja, das geht Herrn Lehmkuhl auch so. Ich darf mich auch anschließen. und bedanke mich recht herzlich bei Katharina Teutsch und Tobias Lehmkuhl für diese Besprechungen zweier Bücher, zuletzt von Katja Oskamp, Marzahn, Mon Amour, erschienen bei Hanser Berlin, ein Verlag. 144 Seiten kosten 16 Euro. Und zuvor haben wir länger gesprochen über Volker Weidermanns Buch Das Duell, die Geschichte von Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki. Erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, 320 Seiten. Und das war der Büchermarkt für heute. Gleich informieren Sie die Kollegen von Forschung aktuell über Neues aus den Wissenschaften. Am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich für heute Hubert Winkels.